Die meisten von uns haben ja den Luxus, dass sie Dinge machen können, die ihnen Freude machen und die auch Spaß machen. Wäre schade, wenn man diesen Teil des Lebens total ausblenden müsste.
Ich wollte noch hinzufügen, was sehr wichtig ist, vor allem für mich, ist Pragmatismus. Und den lernt man, glaube ich, als Elternteil noch einmal doppelt fold.
Mein Mann und ich waren schon fast 20 Jahre zusammen und ich wollte eigentlich nie Kinder. Wie man gesagt, die sind laut, die stinken, die kosten viel Geld. Aber er hat mich dann davon überzeugt, dass es das Beste ist, was es gibt.
Viele Faktoren, warum die Fertility oder die Fertilität eingeschränkt werden kann, ist aber oft nicht nur Frauensache. Das ist nämlich auch etwas, was noch viel zu unbekannt ist. Und
gefragt, oh Gott, die Welt ist jetzt schon am Abgrund, warum sollten wir Kinder kriegen? Und er gesagt hat, vielleicht ist dein Kind, das den Unterschied macht am Ende des Tages. Und
Double Duty Dialogues. Hier ist der Podcast für erfolgreiche Mütter zu Hause, im Beruf und darüber hinaus. Die zwei frisch gebackenen Mamis finden auf die bewegenden Fragen die richtigen Antworten, die sie gerne selbst früher gehabt hätten. Double Duty Dialogues.
Super! Wir sind wieder bei der neuen Folge. Ich freue mich. Wir sind nämlich heute zu Gast. Wir haben unser normales Studio verlassen und begeben uns heute
in freie Wildbahn aus dem Unternehmen raus.
Und sind heute bei Merck. Bei Merck mit zwei sehr interessanten Damen. Willkommen, Madeleine. Willkommen, Gabi. Wir wollen heute mit euch Einblicke teilen, wie es euch mit der Vereinbarkeit verschiedenster Rollen natürlich im Unternehmen, der Mutterrolle, der Karriererolle, den Powerfrauen, die ihr beide sozusagen verkörpert, wie es euch gegangen ist, was eure Erfahrungen sind, und möchten da einfach genauer reinhören, wie es bei Merck so läuft.
Hallo auch von meiner Seite.
Hallo, schön, dass ihr bei uns seid. Hallo, herzlich willkommen bei uns.
Hallo, hallo. Nochmal ganz vollständig Gabriele Richards und Madeleine Brandt-Stöger. Da lasse ich die Damen mal sich selber vorstellen, weil eure Titel versprechen einiges, was wir jetzt noch weiter fragen können. Das mache ich mal direkt.
Ja, hallo, mein Name ist Gabriele Richards. Ich leite bei Merck die Abteilung für unser kardiometabolisches und endokrinologisches Portfolio mit der Sparte Fertility.
Hallo auch von meiner Seite, mein Name ist Madeleine. Ich bin bei uns zuständig für die HR-Agenten für die Western European Countries, für die kleineren, das sind 12 Länder. Und hier kümmere ich mich um das Personalmanagement.
Super spannend, herzlichen Dank. Wir freuen uns wirklich da zu sein. Wir haben ja auch ein paar Sachen mit euch vor, das bleibt noch unter Verschluss. Wir dürfen nämlich mal auch bei euch zu Besuch kommen, aber darüber später noch ein bisschen mehr und auch mit euch zusammenarbeiten. Was mich total freut und was mich zu einem Punkt bringt mit, wie könnt ihr es schaffen, dieses Unternehmen so aufzustellen, dass Frauen, Familie und all diese Themen einen Platz haben. Das geht vielleicht direkt mal an dich, Madeleine.
Das nehme ich sehr, sehr gerne. Was ich immer wieder zurückgespiegelt bekomme, ist, dass Merck großen Wert legt auf eine familienfreundliche Unternehmenskultur. Und ich glaube, das liegt auch darin begründet, dass wir ein Familienunternehmen sind. Merck ist noch immer ein Familienbesitz, uns gibt es seit 360 Jahren jetzt als Familie mit 14 Generationen, jede Menge Kids. Und aus dem heraus, glaube ich, haben wir auch eine ganz andere Einstellung zu Familie. Und wo wir uns immer sehr bemühen, ist Flexibilität zu geben, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gut zu gewährleisten.
War das immer schon so oder hast du diesen Change in den letzten Jahren erlebt? Also dass einfach auch der Bedarf, wir haben es bei unseren Zahlen auch schon gesehen und bei unseren Auswertungen, dass der Bedarf nach Flexibilität auch immer höher wird. War das auch so in der Unternehmensgeschichte bei euch?
Ich kann jetzt nicht auf die ganzen 365 Jahre zurückgreifen, aber ich kann auf 36 Jahre zurückgreifen und kann sagen, ich habe schon immer dieses Feedback bekommen, dass wir sehr familienorientiert sind. Und ich denke, und das finde ich sehr schön, es hat sich in der Gesellschaft sehr viel getan und damit auch in den Unternehmen. Und familienfreundliche Strukturen waren, ich sage jetzt einmal vor 25 oder 30 Jahren, wie unsere Kinder zur Welt gekommen sind, die waren faktisch noch nicht vorhanden. Und da hat sich sehr, sehr viel getan und das finde ich extrem schön. Also was Flexibilität betrifft, was Homeoffice betrifft, individuelle Vereinbarungen betrifft, da hat sich sehr viel getan. Ich muss aber auch sagen, aus persönlicher Erfahrung, ich hatte auch schon vor mittlerweile knapp 30 Jahren die Möglichkeit, hier Flexibilität selbst in Anspruch zu nehmen. mit den Kindern. Und ja, ich denke, das ist etwas, was Merck schon immer ausgezeichnet hat, die familienfreundliche Kultur.
Dankeschön.
Wir haben jetzt hier mit dir, Gabi, ein Live-Beispiel sitzen, um zu schauen, wie sich das in der Praxis anfühlt, was wir gerade von HR gehört haben. Du bist Business-Unit-Leiterin, du hast eine Familie, du trägst im Unternehmen wie in der Familie viel Verantwortung. Wie funktioniert denn dieser Spagat?
Ich wollte einhaken auf dieses Thema Flexibilität vom Unternehmen. Flexibilität von Unternehmen ist sehr wichtig und ich bin sehr dankbar, dass Merck das gibt. Aber es muss der Mitarbeiter selber auch Flexibilität zeigen. Man muss sich bewusst sein, wenn man eine Familie gründet, muss man flexibel sein. Es wird nicht immer alles nach Vorschrift laufen, wie man es sich vorstellt. Und wenn man das hinbekommt, dann geht dieser Spagat. Also ich bin auch Merck sehr dankbar, durch sehr flexible Arbeitsmodelle habe ich die Möglichkeit, auch meine Kinder abzuholen, habe ich die Möglichkeit, bei Schulveranstaltungen dort zu sein und dann setze ich mich halt später hin oder arbeite das halt an einem anderen Zeitpunkt ein. Und mit dem Homeoffice hat man natürlich dann auch die Vorteile, dass man teilweise neben den Kindern sitzen kann, wenn die Hausübung machen müssen oder irgendetwas brauchen.
Ich kann das selber schildern. Ich bin heute um 6.30 Uhr ins Büro gefahren, einfach nur, weil ich gut vorbereitet sein wollte, weil ich auch weiß, mein Mann kann die Morgenschicht übernehmen und da habe ich Zeit zum Einarbeiten. Also ich sehe das so wie du und ich sehe es auch in meinem Team, dass die Personen, die Elternschaft leben und Karriere leben wollen, da auch einfach noch einmal ein Schäufchen Energie und Hieb drauflegen müssen. Also das ist auch etwas, was man als die übliche Bringschuld bezeichnet, würde ich jetzt einmal sagen, dass man es auch wirklich will. Also das ist schon auch eine Unternehmenskultur, die man schafft, aber man muss eben auch die PS auf den Boden bringen. Habt ihr solche Modelle wie geteilte Führungspositionen oder Modelle, die vielleicht ein bisschen kreativer Natur sind, wo vielleicht andere Unternehmen etwas lernen könnten?
Zu den Arbeitszeitmodellen, wir sind sehr individuell und sehr flexibel. Also jeder, der eine Elternschaft neu antritt, kommt dann an uns, tritt an uns heran und wir besprechen dann, was gute Möglichkeiten sind, wobei wir in der glücklichen Lage sind, dass auch Väter diese Modelle in Anspruch nehmen. Also wir haben nicht nur Mütter, sondern auch Väter. Im Leadership-Team haben wir derzeit kein geteiltes Leadership. Also hier gibt es wenig von uns zu lernen, aber ich habe so ein bisschen reflektiert, was man von uns lernen kann oder wo man auch sieht, dass wir großen Wert legen auf Familie und dass Elternschaft für uns wichtig ist, wir haben ein Thema aufgegriffen, das sich in den letzten Jahren für uns immer stärker gezeigt hat, und zwar junge Frauen, die gut ausgebildet sind, die in ihre Zukunft investieren, die länger studieren, dafür Zeit in Anspruch nehmen, dann anschließend ihre ersten Berufserfahrungen machen und dann irgendwann 30, 35 draufkommen, jetzt wäre es Zeit für ein Kind und dann feststellen, dass das biologisch vielleicht etwas schwieriger ist. Und obwohl das ja noch vor der Elternschaft ist, haben wir gemerkt, das kann auch sehr, sehr belastend sein, für diese emotional belastend, aber natürlich auch finanziell belastend, weil man kann da schon sehr viel unterstützen, aber es wird nicht alles von der Kasse bezahlt und das ist halt schwierig. Und da haben wir als Unternehmen vor etwas mehr als einem Jahr eine Initiative gestartet, wo wir alle Mitarbeiter, Männer, Frauen und ihre Partner dabei unterstützen, wenn sie ein Fertilitätstreatment brauchen. Also wenn sie hier Geld in die Hand nehmen müssen, dann unterstützen wir sie. Und das ist auch sehr gut angenommen worden. Und das hat uns sehr gefreut, weil es gibt auf diesem ganzen Planeten, wir haben auch bei dir im Bereich eine Produktgruppe, die sich mit Fertilität beschäftigt, und es gibt auf diesem Planeten 6 Millionen Wunschkinder, die nur deswegen ihre Eltern jetzt glücklich machen können, weil ihre Eltern mit unseren Produkten Hilfe bekommen haben. Und das Programm, von dem wir jetzt sprechen, von diesem Fertilitätsprogramm, bezieht sich nicht auf spezifische Produkte, also nicht nur auf unsere eigenen Produkte, sondern das geht von einfachen Tests, die Kasse nicht bezahlt, bis hin zu unterstützenden Präparaten, damit es besser funktioniert, bis hin zu in vitro. Also es ist alles abgedeckt und das ist etwas, wo ich denke, dass da mehr Unternehmen mitmachen könnten, weil es in Österreich auch nicht unterstützt ist. Ich habe schon mal überlegt, ob man vielleicht eine Initiative starten könnte, dass man dieses Geld, das man da den Mitarbeitern zukommen lässt, vielleicht auch lohnsteuerfrei zukommen lassen kann, weil es wird wie immer heute halt das Benefit versteuert. Und ich glaube, dass auch der Staat und die Gesellschaft in Summe Interesse daran haben könnten, zu unterstützen diejenigen, die gerne Kinder bekommen möchten.
Eigentlich wirklich eine total spannende Perspektive. Eigentlich Employer Branding, nämlich in der Unterstützung, die eigene Zukunft so zu leben, wie man sie leben möchte. Und wenn ein Kind dazugehört, dann ist das natürlich schön. Wirkt das vielleicht für manche Mitarbeiterinnen und Kolleginnen so, dass Medizin und Arbeitsplatz sich eigentlich nicht verschränken sollte und dass man da eher eine Scheu entwickelt, oder wo wurde es, wie du sagst, gut angenommen und es ist eigentlich eher eine Einladung dazu, als Familie eben zu wachsen und wirksam zu werden. Also ich glaube, man ist dann so ein bisschen im Cyborg-Stadium, sage ich jetzt so, aber es ist ja eine manchmal hormonelle Unterstützung, manchmal Tests, manchmal aber auch in vitro. Wie wurde das angenommen? Kannst du da so ein bisschen Abstufungen machen?
Das ist spannend, dass du das sagst, weil ich bin, wie ich das erste Mal davon gehört habe, bin ich voller Freude nach Hause und habe gleich unserer Tochter, die so um die 30 ist und die in einer ähnlichen Situation ist, gesagt, hey, cool, was wir da machen. Und die hat so ein bisschen, hat mich skeptisch angeschaut und sage ich, wieso? Sagt sie, naja, man könnte das ja auch falsch interpretieren, so nach dem Motto, verschiebt den Kinderwunsch irgendwie länger, mach Egg Freezing oder was nur damit. Und dann haben wir uns länger dazu ausgetauscht und das ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass das Thema mehr Facetten hat als, hey, wir können euch helfen. Konkret zu deiner Frage, es ist angenommen worden, ist sogar sehr gut angenommen worden und diejenigen, die es angenommen haben, haben uns auch geschrieben und gesagt, sie finden das mega cool. Und ich gesagt, manche haben nur mit einfachen Sachen wie Tests und Vitaminprodukten etc. und hat funktioniert und bei anderen war auch mehr notwendig. Aber es ist schön zu denken, weil ich habe schon gemerkt, wie belastend es ist, wenn man einen Kinderwunsch hat und man fokussiert sich den ganzen Zyklus drauf, dass es klappt und es wird irgendwie mühsamer von Zyklus zu Zyklus und dann baut sich halt auch ein bestimmter Druck auf und ein ziemlicher Frust. Und wenn man das den Mitarbeitern wegnehmen kann und wenn man sie hier unterstützen kann, das ist schon etwas, was sehr, sehr erleichternd ist. In der Situation.
Bleiben wir vielleicht nochmal ganz kurz beim Kinderwunschthema, da bist ja du dann die Fachfrau. wie würdest du sagen, entwickelt sich das weltweit? Also es ist ja doch so, dass Frauen später Mütter werden, das ist ja auch ein bisschen ein Mythos, dass dann quasi die Fruchtbarkeit sinkt, aber gibt es da für dich Themen, die du wachsen siehst, wo es Trends gibt, wo es Erfahrungsberichte gibt, die ihr sagt, Frauen werden einfach später Mütter, vermutlich werden auch Männer später Väter, aber da bist du die Fachfrau. Also vielleicht hast du da Einblicke für uns.
Ich bin die Fachfrau, weil ich bin eigentlich eine unter Anführungszeichen alte Mutter. Ich habe mein erstes Kind mit 38 bekommen, also mein zweites mit 40 und mein drittes mit 42. Also ich bin das beste Beispiel für, dass ich es doch nach hinten verschiebe, weil vorher war immer nur das Problem der richtige Partner. Und der richtige Partner ist ganz wichtig. Jetzt ist das Problem Ausbildung, Karriere, man möchte sich sicher fühlen, man möchte finanzielle Sicherheit, man möchte soziale Sicherheit, man möchte ein gutes Netzwerk aufbauen. Und ich sage, wenn man alle Punkte erfüllt haben möchte, ist man ungefähr 55. Also irgendwann muss man auch ein bisschen einen Pragmatismus entwickeln und sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt mache ich's und jetzt muss ich schauen, dass es auch irgendwie funktioniert. Und bei uns war das so, ich bin relativ unbedarft daran gegangen. Ich habe mir gedacht, ja, gut, wäre jetzt nett. Wir machen mal. Wir sind auch relativ schnell schwanger geworden und ja, schön, das wird schon gehen. Das Kind wird sich schon benehmen. Und ich hatte, ich hatte Glück mit meinem ersten Kind. Das hat sich brav benommen. Aber mir ist relativ schnell klar geworden, ich muss ein Netzwerk aufbauen für die Betreuung. Du brauchst ein Netzwerk für die Betreuung. Du brauchst ein Backup für die Betreuung. Weil wenn du wieder arbeiten gehen möchtest, brauchst du auf jeden Fall ein Backup. Ein Backup fürs Backup. Und das denke ich, das ist auch etwas, das sich in der heutigen Zeit entwickelt hat, dass es sehr viele verschiedene Betreuungsmodelle gibt. Also es gibt ja nicht nur die Kindergärten und die Frühkrippe. Ich weiß, wenn man vor 20 Jahren, meine Kollegin hat mir das heute erzählt, ein Kind bekommen hat und das um eins nicht aus dem Kindergarten abgeholt hat, hat man gesagt, du, wo bist du? Wir möchten nach Hause gehen. Und das hat sich schon geändert. Also es gibt Betreuung bis 17 Uhr, es gibt flexible Betreuungsmodelle, es gibt Betreuungsmodelle, dass du 3 Tage die Woche, 2 Tage die Woche, 1 Tag die Woche, 5 Tage die Woche, es gibt Tagesmütter, es gibt Kita, also Kleinkindergruppen, es gibt Großkindergruppen, es gibt Familiengruppen, also es hat sich in der Hinsicht sehr viel getan und ich glaube, das wird sich nur weiter so entwickeln.
Dann sind wir eh schon bei den Betreuungsthemen, da hast du uns schön jetzt etwas aufgelegt. Betriebskindergarten haben wir ja schon im Vorgespräch gehabt, ist ja bei euch kein Thema. Gibt es aber Themen, die für euch in dieses Betreuungsthema hineinfallen, die für euch wichtig sind, beziehungsweise gibt es auch etwas, was euch persönlich betrifft? Und wir haben auch immer ein bisschen gescherzt, dass man ja eigentlich auch beruflich seine Teams zusammenstellt. Wir sind in der glücklichen Position, dass wir Teams zusammenstellen durften in der Vergangenheit, aber das ist da halt wichtig ist, dass man es auch privat tut. Also das hast du schon angesprochen. Gibt es da vielleicht Unterstützungsmöglichkeiten von Seiten des Unternehmens oder Ideen für die Zukunft, wenn das Unternehmen auch an Kindern wächst?
Ja, es ist immer schön, wenn wir wachsen und wenn wir viele Kinder haben. Aufgrund der Größe des Unternehmens und der Mitarbeiterzahl, die wir in Österreich haben, wir sind so um die 100, ist es nicht so, dass ein Kindergarten rentabel wäre. Wir hätten zu wenig und das wäre irgendwie nicht so einfach. Aber wir bieten sehr viel an Flexibilität an, was die Arbeitszeiten betrifft. Das heißt, die meisten, soweit ich das überblicken kann, nehmen die öffentliche Betreuung in Anspruch. Unsere Arbeitszeiten sind so, dass es null Kernzeiten gibt. Das heißt, wann man in der Früh die Kinder hinbringen möchte, obliegt ihnen dann selbst, auch was das Abholen betrifft. Die Kollegen nehmen da auch Rücksicht und wenn man nicht da ist oder nicht online ist, dann kriegt man da auch keine Anrufe oder wird nicht hinterfragt, wo bist du. Wir haben faktisch ein Vertrauensarbeitszeitmodell. Das heißt, die Dinge, die wir erledigen, können wir uns terminlich so takten, wie wir es brauchen. Und bezüglich Unterstützung fällt mir ein, wir haben ein Mitarbeiter Assistant Service. Da können sich die Mitarbeiter anonym und kostenfrei hinwenden. Und dort gibt es Unterstützung von verschiedenen Experten. Es gibt zum Beispiel Psychologen, wenn man sagt, man hat ein Thema mit Kindern in der Pubertät oder man hat ein anderes Thema. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dort sich mit Leuten auszutauschen, die wissen, welche Betreuungsmöglichkeiten es gibt, wo man Plätze findet, wie man da am besten reinkommt und wie man das praktisch abwickelt. Und da habe ich schon das Feedback gekriegt, dass das ganz, ganz hilfreich ist, weil dort sitzen Profis, die halt wissen, wie es funktioniert und das kann auch sehr hilfreich sein. Ich möchte an den Punkt anschließen, den du vorher gesagt hast, Gabi, das Organisieren ist etwas, was in der Elternschaft extrem wichtig ist. Ist übrigens auch, finde ich, mega cool, wenn man Mitarbeiter hat, die Eltern sind, weil man kann sich immer darauf verlassen, dass die Prioritäten setzen, dass sie wissen, wie sie organisieren, dass sie auch nichts aus der Ruhe bringt und nichts aus den Schuhen kippen lässt, weil man als Eltern halt immer gewohnt ist, dass man halt irgendwo sich so organisiert, dass es immer geht, dass man fürs Fallnetz noch ein Fallnetz hat und dann auch immer jemanden, falls das zweite Fallnetz auch noch ausfällt.
Ich würde da noch gern auf die Themen eingehen, die du, Gabi, vor allem als Führungskraft immer wieder siehst. Du bist selber Führungskraft. Es hat sich sicherlich über die letzten Jahre auch vieles verändert, was jetzt die Vereinbarkeit betrifft. Du sagst, auch Mitarbeiter haben eine Verantwortung, wenn sie eine Familie gründen. Mich würde interessieren, wie du mit deinen Mitarbeitern, sei es jetzt Vätern oder Mütter, grundsätzlich diesen Weg planst. Wenn du jetzt weißt, da steht eine Familienplanung im Raum, wie kann man das gut aufbauen, organisieren, wenn wir jetzt von der Familienorganisation weggehen und sagen, wie organisiere ich mich denn in der Arbeit, weil ich mir oft gedacht habe, jetzt komme ich zurück in meinen Job, ich will ja trotzdem weiter performen, ich kann nicht mitnehmen, was zu Hause passiert, weil ich vielleicht Erfolge trotzdem bringen muss und mich selber unter Druck setze. Wie hast du das Arbeitsklima aufgebaut und was hat sich in deiner Zeit als Führungskraft im Aufbau der Familie alles verändert?
Das ist schwierig. Ich bin erst seit einem Jahr in dieser Führungsposition und hatte diese Situation noch nicht. Ich kann nur erzählen, wie es war, wie ich zurückgekommen bin mit meiner Führungskraft. Und also wie ich meiner damaligen Führungskraft eröffnet habe, dass ich schwanger bin, war das erste natürlich Gratulation und sie hat sich wahnsinnig gefreut. Das ist schon mal ein super Anfang, wenn dein Chef nicht sagt, ach Gott, bitte. Also, oder sowas, ja. Also, das ist schon mal der erste große Schritt. Und dann natürlich kamen die Gespräche. Man muss sagen, wie es geht, wie lange es geht. Natürlich habe ich auch kommuniziert, wie ich mir vorstelle, wiederzukommen. Und ich habe auch immer wieder betont, es kommt auf das Kind an. Weil mein erstes Kind war problemlos, mein zweites nicht so sehr. Mein drittes wusste ich nicht, wie das sein wird. Deshalb habe ich dann vorgebaut und gesagt, ich würde gerne nach einem Jahr wiederkommen. Ich weiß nicht, wenn das so ist wie Kind Nummer zwei, vielleicht nicht. Und da hat man mir wahnsinnig viel Flexibilität gelassen. Ich habe mal gesagt, ich komme nach einem Jahr wieder. Ich hätte es verlängern können, wo man auch das Recht dazu hat. Aber ich hatte auch die Möglichkeit, früher zurückzukommen. Und ich habe dann nach einem halben Jahr gesehen, dass sich meine Kleine eigentlich gar nicht dafür interessiert hat, dass ich bei ihr sitze die ganze Zeit, sondern die wollte mit ihren Geschwistern in den Kindergarten. Und ich habe dann meiner Chefin gesagt, du, ich könnte mir vorstellen, zumindest geringfügig schon mal zu kommen. Habe dann die Möglichkeit bekommen, geringfügig im Unternehmen weiterzuarbeiten, was super ist, weil man nicht so den Anschluss verliert. Und dann hat sich ergeben, dass meine Nachfolger die Firma verlassen hat und ich gemeint habe, ich kann mir schon vorstellen, dass ich das Teilzeit wieder anfange. Und dann ist das problemlos gegangen, dass ich einen Teilzeitvertrag bekommen habe. Ich habe Teilzeit wieder begonnen. Ich hatte in der ersten Zeit, apropos Backup-Pläne, ist mir die Tagesmutter 1,5 Monate lang ausgefallen und meine Chefin war so flexibel, dass sie gesagt hat, dann arbeitest du halt von zu Hause. Und das hat super funktioniert. Ich weiß, es ist nicht immer so, aber es hat wirklich gut funktioniert und es war nie eine Frage von, jetzt musst du dich jetzt aber schneller darum kümmern, dass das funktioniert. Also da war sie wirklich, wirklich flexibel. Und ich hoffe, wenn ich in die Situation komme, dass ich genauso reagieren kann wie meine Chefin damals.
Wir erleben immer wieder das spannende Thema, wie funktioniert denn dieses, wir nennen es bei WT Dialogue so das Offboarding in die Karenz, in den Mutterschutz. Habt ihr da Policies, Prozesse etabliert, weil ihr gesehen habt, dass es das braucht? Oder wie funktioniert das bei euch? Wie werden Eltern begleitet?
Wir machen das sehr, sehr individuell. Jeder hat unterschiedliche Situationen, jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse und die meisten sind auch, so wie es die Gabi jetzt gesagt hat, so, dass sie so mehrere Pläne für sich haben und die tauscht man dann aus. Und sehr viele oder fast alle sind von Anfang an schon immer so, dass sie sagen, ich würde auch ganz gern auf geringfügiger Basis. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sie sehen, dass es funktioniert bei den anderen, dass man quasi Kontakt hält, dass man drinnen ist, dass man für sich auch noch ein bisschen was hat, wo man halt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist ja das Berufliche auch sehr schön, so schön es ist, Mutter zu sein, aber manchmal ist es auch schön, rauszukommen, mit Erwachsenen zusammen zu sein und nicht jede Sekunde das Gefühl zu haben, wenn man da ist bei einem Kind, die können nicht unterscheiden, ob die Mama jetzt gerade da ist, weil sie mit einem spielt oder ob sie jetzt was arbeiten muss oder in einem wichtigen Meeting ist oder so. Und das ist für viele doch eine, das wird immer so gesagt, eine angenehme Abwechslung, wenn sie auch ins Büro kommen können. Und das wird sehr gerne genützt.
Das heißt, ihr sprecht die Einladung aus, dass sich Mütter bei euch erholen dürfen.
Wenn ich darf. Wir freuen uns auch immer, wenn sie vorbeikommen mit den Kids. Ich habe vorige Woche war die Birgit einmal da mit der Kleinen, die ist so mega süß. Und die sind ja immer total lieb und brav. Also es ist schön, sie sagen die Mütter dann auch immer. Nein, aber es ist schön, sie zu sehen und sie da zu haben und die Zeit vergeht auf der einen Seite eh wahnsinnig schnell. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch gut, wenn man Kontakt hält, drinnen bleibt und wenn man auch für sich etwas hat, was den Tag so ein bisschen strukturiert mit Tätigkeiten, die einen auch fordern. Weil die meisten von uns haben ja den Luxus, dass sie Dinge machen können, die ihnen Freude machen und die auch Spaß machen und wo man sie selbst bestätigt sieht und wo man wachsen kann und sich entwickeln kann. Und das wäre schade, wenn man das diesen Teil des Lebens total ausblenden müsste.
Ich wollte nur anfügen, ich kann mich erinnern, nach meinem ersten Kind, wie ich zur Arbeit zurückgekommen bin und mich so gefreut habe, normale Unterhaltungen zu führen und nicht dauernd irgendwelche Kinderlieder zu hören und in Ruhe wo zu sitzen und einen Kaffee zu trinken, ohne dass irgendjemand auf mir sitzt. Das war großartig.
Und das ist ja schön, weil du hast es ja dann nochmal und nochmal gemacht. Also du bist ja auch ein Fan davon, dass deine Familie wächst. Aber es ist dann wirklich, und das können wir, glaube ich, alle vier aus Erfahrung sagen, ab und zu eine Wohltat, ins Büro zu kommen. Meine Mutter hat sogar gesagt, das ist der wahre Mutterschutz. Und es tut auch gut, diese Auszeit von der Familie zu haben. Und es ist dann genauso schön, in die Familie zurückzukehren. Und auch diese Zwischenzeiten sind nämlich auch ganz lässig. Eine Anekdote muss ich jetzt noch erzählen. Als ich das erste Mal ins Büro gekommen bin, nämlich mit dem kleinen Baby, da habe ich ihn gepreppt, nämlich Windel gewechselt, geschaut, dass alles passt, geschaut, dass er geschlafen hat, damit man sich ja von der besten Seite zeigt. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber als Führungsposition, da möchte man ja souverän wirken. Und ein Kind hat halt manchmal die Gabe, dass es genau in einem Moment, wo es gar nicht passt, diese Souveränität einfach komplett über den Haufen wird. Es war dann tatsächlich so, dass mein Sohn sich von seiner absolut besten Seite gezeigt hat und mit meinem Chef abgerauscht ist, der ihn einfach überall herum gezeigt hat. Schau, das ist das Kind von der Sophie. Also es hat alles super geklappt. Die Ängste waren überhaupt nicht so. Und ich hatte dann wirklich einfach eine gemütliche Plauderzeit. Also ich glaube, das, was du sagst und das, was ich den Leuten nehmen kann, ist die Angst davor, auch mit den Kindern ins Büro zu gehen, weil man ist auch mehr am Arbeitsplatz als einfach nur seine Rolle des Arbeitens. Man ist auch ein Mensch. Man ist dann nochmal ein Mensch, der eine Familie im Anhang hat. Und ich finde, das ist so schön, das auch leben zu können in einem Unternehmen. Man muss jetzt nicht dauernd über Kinder sprechen oder dauernd das Kind mitbringen. Es ist ja auch dann schön, wenn man auch nur das Berufliche einmal bespricht und in diesen Sitzungen ist. Aber es ist einfach mehr. Und wir stehen bei WT Dialogues einfach auch für mehr Rollen ein, die man eben vereinbaren kann. Aber jetzt wieder zur nächsten Frage.
Du hast Glück gehabt mit deinem Kleinen. Ich war in einer ähnlichen Situation und damals noch dunkelblaues Kostüm und wichtiges Meeting und auch angetanzt. Und Gott, wie wir bei der Tür reingehen, hat er mich angespielt.
Sowieso habe ich auch erwartet gehabt. Bei mir ist dann Gott sei Dank anders ausgegangen. Aber das hat dann auch für den Lacher gesorgt und für Verbindung wahrscheinlich. Es haben sich dann ein paar Leute wiedererkannt. Und den Vätern geht's auch nicht anders, by the way. Mein Mann ist mit einem Anzug ins Büro gekommen, das hintenrum angespieben war. Bei dir auch. Die Gabi deutet gerade auf sich, nur für unsere Zuhörerinnen zu Hause. Also ja, wir haben alle diese Erfahrungen gemacht. Also scheut euch nicht, es geht auch angespieben oder umgezogen.
Was kannst denn du, Gabi, unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, die sagen, ich strebe nach wie vor eine Karriere an, auch in einer Führungsposition, habe zu Hause auch eine Führungsposition, wenn man das so sagen kann. Was ist dir dabei wichtig? Wie schauen da auch Entwicklungspläne aus? Was ist auch von Führungskräften in Richtung Mitarbeiter wichtig, damit das gelingen kann?
Das Wort ist schon oft gefallen, Flexibilität, also von den Führungskräften, vom Unternehmen, aber auch vom Mitarbeiter. Und ich finde, man hat auch als Mutter in einer Führungsrolle eine wichtige Aufgabe, weil ich möchte meiner Tochter zeigen, dass sie sehr wohl eine Führungsrolle haben kann und Mutter sein kann, also dass man als Frau sich nicht entscheiden muss. Und das war für mich auch einer der Hauptantriebsgründe, meine Karriere so zu verfolgen, wie ich es gemacht habe, dass ich sowohl Mutter sein kann, als auch eine Führungskraft. Und es ist sehr lustig von meinem Inside-Profil, das ist in der Arbeit ganz anders als zu Hause. Also es ist wirklich sehr interessant. Und die Bereiche sind zwar in beiden ähnlich ausgeprägt, aber anscheinend dürfte ich doch eher die dominantere zu Hause sein. Muss man wahrscheinlich, weil ich doch in der Arbeit flexibler sein kann als zu Hause. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das nicht aus dem Auge verliert, dass man als Frau und als Mutter eine Vorbildwirkung hat für die nächste Generation, für die junge Generation.
Es ist auch so wichtig, wie viele Frauen uns schon so vorausgegangen sind. Und deswegen finde ich es so toll, dass du das sagst, weil genau nur durch solche Beispiele, wie ihr sie lebt, werden auch andere Frauen motiviert, es so zu leben. Und irgendwann wird es vielleicht Selbstverständlichkeit sein, dass es so funktioniert. Und es auch gar nicht so schwer funktionieren kann, weil dafür stehen wir nämlich auch mit unseren Workshops, dass man es mit Leichtigkeit leben kann und dass man beide Bereiche genießen kann. Es gibt Phasen, wo dann irgendwie zwei Kinder krank sind oder ähnliches, und das ist dann nicht lustig, das verstehe ich, oder man selber einfach erschöpft ist, aber es gibt auch Momente, wo man es genießt und wo beides eben funktionieren kann.
Ich wollte noch hinzufügen, was sehr wichtig ist, vor allem für mich, ist Pragmatismus. Und den lernt man, glaube ich, als Elternteil noch einmal doppelt fold, dass man an Sachen pragmatisch herangeht. Weil wenn beide Kinder krank sind, dann geht das halt nicht über drüber, sondern man muss die pragmatische Quick-Fix-Lösung finden, die auch gut ist.
Was gibt ihr jetzt vielleicht noch Müttern mit, die an diesen Zielen zweifeln, wo man sagt, okay, sie haben vielleicht eine Führungsposition schon und trauen sich das Familienleben nicht zu, oder sie haben vielleicht schon zwei Kinder zu Hause und wollen aber eine Führungsposition vielleicht sogar bei euch anstreben. Was würdet ihr ihnen mit?
Fange ich einmal an. Bin eine spätberufene Mutter. Mein Mann und ich waren schon fast 20 Jahre zusammen und ich wollte eigentlich nie Kinder. Ich habe immer gesagt, das sind laute Stinken, die kosten viel Geld. Aber er hat mich dann davon überzeugt, dass es das Beste ist, was es gibt. Und es gibt nichts Besseres auf dieser Welt als Kinder. Und das war die beste Entscheidung, die er jemals hatte. Und das sage ich ihm auch jeden Tag. Und ja, es ist super toll, aber man darf nicht vergessen, es ist natürlich auch in Situationen, die du gesagt hast, es kann challenging sein, es ist oft mit Angst verbunden, wenn man um sie zittert, wenn es irgendetwas gibt, aber es gibt nichts Tolleres, als wenn sie dann kommen und sie umschlingen dich und sagen dich, Mama, hab dich lieb, oder jetzt schreiben sie HDL. Es ist irgendwie, es ist das Beste, was es gibt auf dieser Welt, sind aus meiner Sicht Kinder. Und wenn man beides haben möchte, dann muss man nicht wissen, dass man halt sich selbst ein Stück weit zurückstellt. Also man muss dann nicht wissen, dass die eigenen Interessen, die eigenen Hobbys und so ein Stück weit zurückgestellt sind und dass nicht alles so immer so eitle Wonne Sonnenschein ist, wie man so in den Kinofilmen sieht, wo die Leute ein Kind kriegen. Es ist auch eine anstrengende Zeit für die Beziehung, das sollte man auch wissen. Ich habe einmal Statistik gesehen, jede zweite Scheidung erfolgt in der Zeit nach Geburt eines Kindes bis zum dritten Lebensjahr des Kindes, weil die Paare unterschiedliche Vorstellungen haben, weil das ist, und auch da nochmal auch da hinschauen, dass man die Partnerschaft lebt und dass man da irgendwie auch zusammenbleibt, weil die Kinder haben nichts davon, wenn es dann schwierig wird, also sich da selbst auch irgendwas einplanen. Aber wie gesagt, Perfektionismus muss man ablegen und man darf auch nicht glauben, dass es jeden Tag nur Sonnenschein gibt. Es gibt über dem Leben Herausforderungen, die muss man meistern. Aber unterm Strich zahlt es sich aus.
Wie du gesagt hast, wie sagt man so schön, man wächst an der Aufgabe. Und das ist wenn man Kinder bekommt, sicherlich der Fall. Und ich wollte noch einhaken, wie du gesagt hast, es gibt nichts Schöneres als Kinder. Wir alle machen uns immer so viel Sorgen um unsere Zukunft. Und mit Kindern können wir diese Zukunft aktiv beeinflussen, weil die Kinder sind unsere Zukunft. Den Kindern können wir Werte vermitteln, wie wir gerne hätten, dass unsere Welt ist. Und da haben wir eine wahnsinnige Einflussmöglichkeit. Also jeder, der sich überlegt, Kinder zu bekommen, bitte macht's das.
Da muss ich immer an einen guten Freund von mir denken, den ich zu meinem 30. Geburtstag, glaube ich, gefragt habe, warum ich Kinder kriegen sollte. Er selber hat noch keine Kinder, was lustig ist, ich kriege jetzt das zweite und habe ihn gefragt, oh Gott, die Welt ist jetzt schon am Abgrund, warum sollten wir Kinder kriegen? Und er gesagt hat, vielleicht ist dein Kind, das den Unterschied macht am Ende des Tages und deshalb muss man es immer wieder versuchen, weil jeder von uns das in den Topf wirft. Von dem her sind wir da absolut dabei. Ich finde es auch so schön, dass ihr erkennt und erkannt habt, was, das ist auch das, wofür wir stehen und wo uns das Herz aufgeht, dass einfach Eltern neue Skills an den Arbeitsplatz bringen, die noch einmal so einen Mehrwert für das Unternehmen bieten. Diese Flexibilität nicht nur in der Organisation, sondern im Kopf, das Multitasking, die Belastbarkeit, die Herausforderungen, wir haben das schon so oft erwähnt.
Mama-Lobbyisten.
Dass keine Herausforderung im Beruf mich so fordern kann wie mein Kind, das in der Autonomiephase, glaube ich, für immer stecken bleiben wird. Zumindest fühlt sich's im Moment so an. Und das vielleicht noch von meiner Seite als Mutmacher für viele unserer Hörerinnen, die jetzt so in der Karenz sind und sagen, sie kommen bald zurück. Wie hält man durch, weil du auch vorher Madeleine angesprochen hast, man steckt persönlich ein bisschen zurück. Wie kann man denn dieses Thema, das wir ja auch von euch immer wieder hören, dass es nicht mehr nur um Beruf und Familie geht, sondern auch um die persönliche Gesundheit. Habt ihr da Tipps, die ihr Müttern, Jungmüttern mitgeben wollt, wie man einfach selber auch gesund bleiben kann?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir selber nicht auf uns schauen und nicht schauen, dass wir mental und körperlich gut beisammen sind, dann haben wir nicht nur ein schlechtes Leben, sondern dann funktioniert auch sonst nichts, weder Partnerschaft noch Elternschaft noch Berufliches. Ganz wichtig, dass man auf sich selbst schaut. Ich glaube, die Planung ist extrem wichtig. Und dann auch, dass man ein Stück weit lernt, sich selber auch wichtig zu nehmen und nicht nur immer sich selbst an letzter Stelle zu stellen. Was wir auch jetzt versucht haben, ist verstärkt Angebote, die hier in der Nähe sind, für Fitness und so zu bieten. Wir haben im Haus ein Fitnesscenter, da gibt's auch Yogakurse etc. Und wir haben eine Mitgliedschaft und die Mitarbeiterinnen können da auch rein. Aber jeder muss für sich irgendwo eine Möglichkeit finden, wie er entspannen kann und wie er wieder die Energie tankt, die er braucht. Weil 20 Jahre sind lang und wenn man mehrere Kinder hat, verlängert sich das Ganze noch. Und man soll doch ein gutes Leben haben. Es soll ein Leben sein, wo man sich freut und genießen kann. Und das geht nur, wenn man auf sich selbst auch ein bisschen schaut. Planung ist da wahrscheinlich Planung und dann konsequent sein beim Einfordern. Und was ich besonders schön finde, wenn ich das jetzt vergleiche mit vor 30 Jahren, dass die Männer viel aktiver sind. Ich merke es, ich habe einen Mitarbeiter, der ist in Elternteilzeit, sie kriegen jetzt das zweite Kind, der wird wieder in Elternteilzeit gehen, er macht dann auch Papa-Monat und der übernimmt extrem viel. Also der ist von hinbringen, abholen, in der Nacht aufstehen. Also wenn ich mit dem spreche, dann denke ich mir, es hat sich da in den letzten 30 Jahren auch viel getan, was die Verantwortung betrifft und das Einfordern von den Frauen gegenüber den Männern, da sind wir deutlich weiter, als das noch vor 30 Jahren war. Und das finde ich super schön, weil es ein partnerschaftlicher Weg ist. Und Elternschaft ist etwas Partnerschaftliches.
Ja, und ich denke, man muss an das herangehen. Ich wiederhole mein Motto, das ich immer wieder wiederhole, wenn ich irgendwo was zu sagen habe, ist ein Schritt nach dem anderen. Man muss jedes Problem einen Schritt nach dem anderen angehen. Es wirkt jetzt, das Kind schläft nicht, man muss morgen eine Präsentation abgeben, die Wäsche ist nicht gewaschen, das Haus schaut aus, die Küche ist explodiert. Ein Schritt nach dem anderen, ein Problem nach dem anderen. Die Probleme laufen nicht weg. Und Partner habe ich großes Glück. Mein Mann bringt auch die Kinder in den Kindergarten oder in die Schule, er macht Hausübungen mit ihnen, er kocht, er macht die Wäsche. Also da habe ich wirklich sehr viel Glück und da hat sich sehr viel geändert, wenn ich an meinen Vater denke, der gar nichts gemacht hat damals. Und mein Mann, der jetzt sogar geschafft hat, zum Kinderarzttermin zu gehen. Das ist eine große Erfolgsgeschichte. Ich bekomme einen Tag in der Woche, wo ich ins Fitnesscenter gehen darf, wo mein Mann auf die Kinder schaut und manchmal schmuggle ich nach der Arbeit eine Fitnesscenter-Session ein.
Heute war es so lange im Büro.
Mega anstrengend. Oh, anstrengend, so geschwitzt.
Nein, aber wir wollten jetzt mal ein bisschen unser Wrap-up starten. Wir zügeln es diesmal von hinten auf, das Pferd. Ich glaube, die größte Motivation ist jetzt in Richtung Väter gegangen, die Frauen beim Gesundbleiben zu unterstützen. Ich glaube, das ist mal das, was mir gut hängen geblieben ist. Und ihr seid wirklich ein sehr innovatives Unternehmen, also nicht nur von euren Produkten her, sondern auch von den Ansätzen, wie ihr Unternehmen lebt und Unternehmenskultur. Das ist übrigens unbezahlte Werbung. Wir haben es am Anfang noch nicht gesagt. Wir erwähnen Merck öfter mal, aber es ist uns wirklich ein Herzensanliegen gewesen, euch auch vor den Vorhang zu holen, weil wir einfach auch sehen, was ihr tut und was ihr auch im HR-Bereich an Initiativen habt. Wir dürfen dankenswerterweise auch in Zukunft mit euch kooperieren. Und wir haben uns, das haben wir noch gar nicht erwähnt, bei den Future Health Talks kennengelernt. Und da habt ihr einfach wirklich auch Bemühungen gehabt, ist auch öffentlich zugänglich, kann man auf der Website anschauen, wie sich quasi die Zukunft, ja, dieses Planetens möchte man fast sagen, aber ihr habt in mehreren Kerngruppen eigene Themen untersucht und was eben diese Themenstellungen sind und warum sie euch wichtig sind als Unternehmen, aber natürlich auch letztlich für eure Produkte. Und das ist nämlich für uns so wichtig gewesen, dass wir das einfach auch vor den Vorhang holen und was das quasi für die Menschheit auch bedeuten kann. Und ja, wir haben jetzt gelernt, wie ihr als Unternehmen diese Kultur lebt und was ihr anbietet. Und das Thema Kinderwunsch ist, glaube ich, eines, das uns vermutlich immer mehr beschäftigen wird. Es gibt viele Faktoren, warum die Fertility oder die Fertilität eingeschränkt werden kann. Und es gibt nun mal einfach auch in diesem Bereich steigende Zahlen, muss man ehrlich sagen. Ist aber oft nicht nur Frauensache. Das ist nämlich auch etwas, was noch viel zu unbekannt ist und wo es 50%, sagst du gerade, auch gut zu wissen. Also es ist in beiden Fällen natürlich negativ für ein Paar, das sich Kinder wünscht, aber es ist gut zu wissen, woran es liegen kann. Und vielleicht möchtest du dann im Wrap-up noch etwas dazu sagen, aber jetzt gebe ich mal weiter an die Walli, was so ihre Wrap-ups sind.
Vieles hast du erwähnt, was ich auch ganz, ganz toll finde, vielleicht da noch ergänzend, weil wir auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die sich neu orientieren wollen, die sich überlegen, in einem anderen Unternehmen mit einer anderen Idee sich vielleicht zu verwirklichen. Mein Rat an alle da draußen, die uns zuhören, ist auch einfach auf die Unternehmenskultur zu schauen, weil so wie du gesagt hast, wir haben den ersten Kontakt mit Merck bei Future Health gehabt und ich finde es einfach schön, dass von der Geschäftsführung bis wirklich zum Mitarbeiter runter diese Kultur gelebt wird, dass Familie spürbar ist, dass es ein Familienunternehmen ist und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich in eine neue Aufgabe begibt, die jetzt zusätzlich zur neuen Rolle als Elternteil in einem anderen Unternehmen vielleicht angesiedelt ist, sich anzuschauen, was sind denn die Werte? Wir können nicht nur die Werte unserer Familie und für die Zukunft designen, sondern auch sehr viel einbringen in ein Unternehmen, Werte zu vermitteln, Werte zu verändern, neue Werte, die uns prägen, auch einzubringen. Und das finde ich einfach schön, dass man das hier bei Merck wirklich quer durch die Bank, durch alle Ebenen einfach so spürt. Das hat mir total gut gefallen. Wir werden uns dann noch unterhalten, ob es vielleicht für mich eine Stelle gibt.
Walli, das ist doch schon so viele Aufgaben, aber du bist natürlich auch hoffentlich bei Merck erwünscht, weil ich glaube, die Walli möchte man überall dabei haben, aber die lasse ich nicht mehr los.
Das kann ich auch gut verstehen. Immer schön, wenn man Leute hat, die so engagiert und motiviert sind. Ihr habt, wie du es ein bisschen reflektiert hast, über Familienfreundlichkeit ist mir noch etwas eingefallen, was wir vor kurzem gemacht haben, was ich auch cool finde. Wir haben eine sogenannte Moments That Matters in Life Policy rund um den Global live gesetzt. Und zwar geht es darum, dass die Mitarbeiter in schwierigen Situationen, und da geht es dann meistens nicht um Elternschaft, auch um Elternschaft, wenn die Kinder zum Beispiel schnell ins Krankenhaus müssten oder wenn es da was gibt, aber auch wenn es darum geht, dass man sich von jemandem verabschiedet, dass wir da einen Freiraum geben und dass wir da auch Zeit freischaufeln und freie Tage dafür gewähren, 10 Tage, die wir den Kollegen geben. Und ich habe das selber mal hier erlebt, eine Kollegin, deren Vater in Kärnten gelebt hat und wo es dem Ende zuging. Und damals war es auch mit Mobile Working noch nicht so einfach und die gemeint hat, was können wir machen? Sag ich, setz dich ins Auto, fahr runter nach Kärnten, wir schaffen das schon irgendwie. Und die war dann so froh, dass sie die letzten Tage bei ihm dabei sein konnte. Das sind alles so Dinge, die man, wenn man in der Situation ist, dann wieder ganz anders schätzt und wo man auch merkt, das ist wieder schön, dass das von den Mitarbeitern zurückkommt. Also ich habe das schon öfters erwähnt. Und ich habe auch das Gefühl, dass man damit die Mitarbeiter ganz anders ans Unternehmen bindet, wenn man auch ein bisschen Menschlichkeit zeigt. Und letztendlich sind wir alle keine Maschinen, keine Roboter. Wir sind alle Menschen und wir möchten alle als Menschen gesehen werden. Und ich glaube, jeder hat die Erfahrung gemacht, wenn irgendwo gut behandelt wird, dann ist er auch bereit, was zurückzugeben. Es ist wie über dem Leben ein Geben und ein Nehmen. Und das ist, denke ich, wird hier ganz gut gelebt.
Ja, viel ist nicht mehr hinzuzufügen. Ihr habt schon alles gesagt. Ich möchte mich auch bedanken, dass Merck mir diese Chance gegeben hat. Was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, ist, Merck setzt sehr viel Fokus darauf, interne Talente weiterzuentwickeln. Nur lokal, auch global mit unseren verschiedenen HR-Plattformen. Und diese Möglichkeit ist mir zugute gekommen, nachdem ich bin aus der Karenz zurückgekommen und ein Jahr später habe ich die Promotion zur Führungsrolle bekommen. Also da sieht man, dass Merck auch das hält, was es verspricht.
Also ihr werdet jetzt ein paar Initiativbewerbungen bekommen, da bin ich mir sicher. Immer her damit. Also der Kontakt sitzt hier neben mir, die Madeleine. Ich darf mich einfach noch ganz, ganz herzlich bedanken für diese Zeit heute, für die offenen Worte. Und ich glaube, wir können für heute Cuso machen. Aber du bist im Talentmanagement-Bereich. Kannst du noch mal was mitgeben, warum es so wichtig ist, dass man einfach die PS auf den Boden bringt?
Ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken. Natürlich vor allem für diesen letzten Input, diese besonderen Momente, die im Unternehmen einfach auch geschätzt werden, diese Menschlichkeit, die du angesprochen hast. Talentmanagement, wie gesagt, ich habe es vorher schon versucht irgendwie zu erwähnen. Es ist einfach schön, wenn Unternehmen das sehen, die Qualität sehen, die Wertschätzung auch haben für das, für die Mitarbeiter, die ihren Einsatz bringen, die eben, wie du sagst, auch was zurückgeben. Dieses Geben und Nehmen, glaube ich, ist im Talentmanagement sehr, sehr wichtig, dass man einfach auch einen Raum schafft, wo das möglich ist, wo man jetzt nicht nur aus monetären oder finanziellen Mitteln tätig ist, sondern einfach auch, wie soll ich sagen, ein zweites Zuhause findet, weil man ja viel Zeit hier verbringt. Auch wenn es vielleicht phasenweise in Teilzeit ist oder geringfügig oder ähnliches. Es ist einfach schön, dass das Teil eurer DNA ist. Danke.
Danke und ciao zu Hause.
Wir sagen danke.
Dankeschön und ciao.
Ciao.
Das war's wieder mal mit Double Duty Dialogues. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch mit euren liebsten Mami-Freunden und PartnerInnen. Folgt uns außerdem auf Instagram unter Double Duty Dialogues.